Wir sind in Lukas 4. Und für mich ist immer schön zu hören, wie Gott uns gebraucht, euch gebraucht, wie Gott lebendig ist in eurem Leben. Danke, Isa, dass du erzählt hast davon. Wir müssen das miteinander teilen. Weil Leben mit Jesus ist eine spannende Sache, das ist wunderbar. Ich erinnere mich an eine Band, die wir mal in Wien hatten. Und die hatten so ein Lied, ich erinnere mich an nichts anderes mehr, die war auch nicht besonders gut, die Band. Aber die hatten ein Lied und dieser Refrain ist wirklich in meinem Kopf stecken geblieben. Der Refrain von diesem Lied war, I'm not religious, I'm in love. Also ich bin nicht religiös, ich bin verliebt. Und das ist wirklich, worauf es ankommt. Oder Leute, wenn wir heute einfach nur religiös hier sind, und einfach hier Zeit absitzen und uns berieseln lassen und die Dinge über uns ergehen lassen, es ist Elend. Dann lass uns nach Hause gehen. Gibt es Besseres zu tun? Fußballspiel oder sonst irgendwas im Fernsehen. Das ist spannender als Religion. Ich erinnere mich dran, ich bin 18 Jahre lang jeden Sonntag in die Kirche gelaufen, meine Eltern wollten das so, die haben uns da auch nicht viel Optionen gelassen und mir war stinklangweilig. Ich habe nichts verstanden, ich habe auch nicht wirklich so den Draht zu Gott gefunden und es stinkt. Religion stinkt, Religion ist langweilig. Wenn wir das, was wir heute hier tun, einfach religiös tun ohne Jesus, dann stinkt es. Dann lass uns nach Hause gehen. Da gibt es Besseres zu tun in unserem Leben. Religion, Religiosität, irgendwo diese äußeren Dinge, die wir tun, das bringt es nicht. Gott hat uns geschaffen für Beziehung mit sich selbst. Nicht für Religiosität. Und wir werden heute verschiedene Menschen sehen, die verschieden auf Jesus reagieren. Ich möchte zur Wiederholung nochmal den Vers 18 lesen im Kapitel 4 in Lukas. Ist der Vers, wo wir die Mission Jesu sehen. Das, was er tun will in unserem Leben und durch unser Leben im Leben von anderen. Jesus ist in der Synagoge in Nazareth, seiner Heimatstadt. Er schlägt die Bibel auf und er liest aus Jesaja: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist, was Jesus tun will. Jesus will den Armen gute Botschaft verkündigen. Er will die Armen reich machen. Sind wir arm? Geistig gesehen, wir sind bankrott ohne Jesus, getrennt von Gott. Ohne irgendeine Hoffnung, realistische Hoffnung zumindest. Manche Leute machen sich was vor. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir haben ein Loch in unserem Herzen, das nur Jesus füllen kann. Und wenn wir es versuchen, mit anderen Dingen zu füllen, mit materiellen Dingen oder anderen Beziehungen, dann werden wir leer bleiben, werden wir arm bleiben. Aber Jesus ist gekommen, um den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Und Jesus ist für die Gefangenen gekommen. Seid ihr manchmal gefangen? Sind wir manchmal gebunden in unserem Leben? Durch Sünden? Durch Unsicherheiten? Menschenfurcht? Selbstsucht? Ja, und selbst wenn wir uns bekehrt haben und Jesus uns befreit hat von unserer Schuld, von dieser Sklaverei der Sünde, und Jesus gewirkt hat in unserem Leben und uns befreit hat von schlechten Gewohnheiten und Dingen, die unser Leben kaputt machen, wenn wir ehrlich sind, es passiert uns immer wieder, oder? Dass wir in irgendwelche Gebundenheiten reingeraten, dass wir vielleicht zurückfallen, dass Dinge, die eine Versuchung waren, uns plötzlich wieder versuchen und wir kommen nie an diesen Punkt, wo wir völlig frei sind von diesen Kämpfen in unserem Leben. Menschenfurcht ist so eine Sache, oder? Immer eine Überwindung rauszugehen, fremde Leute anzusprechen, über Jesus zu reden, vielleicht sogar mit unseren Freunden. Sind Dinge, wir brauchen immer wieder diese Befreiung von Jesus in unserem Leben. Ja, der große Befreiungsschlag ist, wenn Jesus uns neues Leben schenkt, wenn er uns eine neue geistliche Geburt schenkt in unserem Leben. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, wir brauchen Befreiung jeden Tag neu. Und immer wieder, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin so selbstsüchtig. Befreie mich von mir selbst. Befreie mich von dieser Gebundenheit, von diesem Muster in meinem Leben. Und Jesus will das tun. Dafür ist er gekommen. Jesus ist gekommen, damit wir klar sehen können. Sind wir manchmal ein bisschen blind für geistliche Dinge, für Gottes Willen in unserem Leben, vielleicht für unsere eigene Sünde? Alle anderen sehen das und wir sind irgendwie wie verblendet. Jesus ist gekommen, um uns die Augen zu öffnen. Oh Mann, wir brauchen das. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, brauchen wir, dass er uns die Augen öffnet, damit wir sehen können, was er für uns hat, damit wir verstehen können. Jesus ist für die Zerschlagenen gekommen, für die, die kaputt sind. Sind wir manchmal kaputt in unserem Leben? Ich meine, wirklich ehrlich. Ich weiß, wir Christen machen uns gerne gegenseitig was vor. Preis dem Herrn, Halleluja, alles immer toll und gut. Aber mal ganz ehrlich. Gibt es manchmal Dinge, wo wir kaputt sind, schlicht und einfach? Wo wir nicht so heil sind, wie wir gerne sein wollen, wie wir vielleicht sein sollten? Ich glaube, es ist nicht möglich, in dieser Welt zu leben, ohne verletzt zu werden. Wir sind alle Sünder. Das Leben ist nicht immer einfach. Unsere Beziehungen sind nicht immer einfach. Tatsache ist, wir haben alle unsere Wunden. Wir haben alle unsere Probleme. Wir brauchen Jesus. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Er ist gekommen, um uns zu heilen. Um unsere Sicherheit zu sein. Um unser Heil zu sein. Ich mag den Trautext, den der Daniel und die Sina gewählt haben, der von dieser Hoffnung spricht, die wir in Jesus haben, die ein Anker ist für unsere Seele und für unser Leben. Es, was uns Sicherheit, was uns Halt gibt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie Leben in Fülle haben oder in Überfluss haben. Das ist Jesu Mission, die wir hier lesen, Vers 18. Okay, lass uns die Realität mal checken in unserem Leben. Lass uns mal kurz innehalten. Lass uns fragen, wie real ist denn das in unserem Leben, was wir hier gelesen haben? Ist es unsere Erfahrung mit Jesus? Ist es Realität in unserem Leben? Dass Jesus uns reich macht, uns bereichert, dass Jesus uns befreit, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns heilt, dass wir das erfahren in unserem Leben? Sind wir religiös oder sind wir verliebt? Religion oder Beziehung? Wie ist unsere Erfahrung mit Jesus heute, hier, jetzt? Wie gesagt, Religion kann so langweilig werden. Ich denke hier, als Jesus in die Synagoge kommt. Synagoge hatte dieselbe Liturgie jede Woche. Die haben eigentlich nicht gesungen, die haben Psalmen gebetet und dann gab es eine Schriftlesung aus dem Gesetz normalerweise und dann gab es eine Predigt aus dem Propheten normalerweise. Und es kann begeisternd sein, wenn der Geist Gottes dein Herz berührt und dir die Augen öffnet und dich persönlich anspricht, wenn du offen bist dafür. Aber es kann stinklangweilig sein. Genauso wie unser Gottesdienst hier. Wie gesagt, ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen als Kind. Hab nichts geschnallt. War gelangweilt. Und hier sitzen vielleicht Leute in der Synagoge, für die war das Tradition. Ist immer nach demselben Muster abgelaufen, ging einem Ohr rein, beim anderen raus, hat sie nicht berührt. War halt Religiosität. Langweilig. Oh Mann, und wenn unser Leben langweilig wird, dann stimmt irgendwas nicht. Ich meine, unser Gott ist nicht langweilig, oder? Der Schöpfergott, der unheimlich kreativ ist, der diese ganze Schöpfung, diese Erde geschaffen hat, der uns unheimlich liebt, der wirklich Abenteuer für uns vorbereitet hat. Ich meine, lest Vers 18, was Gott tun will in unserem Leben. Das ist nicht langweilig. Ist nur langweilig, wenn wir ihn außen vor lassen und versuchen, unser Christsein oder unsere Traditionen oder unsere Gottesdienste ohne ihn durchzusehen. Das ist langweilig, das stinkt. Religion stinkt. Eine Beziehung mit Jesus, mit dem lebendigen Gott, das ist es. Und ich glaube, dieser Gottesdienst in der Synagoge, der war nicht langweilig. Nicht an diesem Sabbat, als Jesus dort sprach. Und als er gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn, dieses Jubeljahr, das Jahr der Befreiung. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Wow. Wunderten sich. Wow. Jesus hat gesprochen und ich glaube, da ist diese Realität durchgebrochen durch ihre Traditionen. Realität von Jesus, Realität von Gott. Er, Jesus, er ist der Befreier. Er ist das Leben, der unser Leben reich macht. Er ist der Heiler. Er ist der, der die Augen öffnet. Wow. Und er ist da. Und die Augen waren auf ihn gerichtet. Und die Leute gaben ihm Zeugnis. Wunderten sich über die Worte der Gnade. Sieh, das war das Wort Gottes, was sie berührt hat, was sie angesprochen hat. Das Wort Gottes durch Jesus. Die Bibel sagt uns, das Wort ist machtvoll und kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch zwischen dem, was menschlich ist und dem, was geistlich ist in unserem Leben. Jesaja sagt uns, das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird vollbringen, wozu es ausgesandt ist. Das Wort Gottes ist machtvoll, wenn wir es mit Glauben aufnehmen, mit einem offenen Herzen. Wort Gottes wird der Same genannt in der Bibel. Same, der aufgeht, der was bewirkt. Wort Gottes wird das Wasser genannt, das unser Leben erfrischt. Das Wort Gottes wird das Schwert des Geistes genannt. Das Wort Gottes ist machtvoll und wirksam. Und es war das Wort, was die Menschen berührt hat. Worte der Gnade, Gottes Barmherzigkeit, Gottes unverdiente Gunst. Jesus spricht und diese Realität von seiner Gnade bricht durch diese religiöse Fassade der Leute dort. Und sie sind berührt. Seht auf das große Bild, was hier passiert. Jesus kommt in seine Heimatstadt, die ihm sehr vertraut war. Er war den Leuten sehr vertraut. Jesus geht in die Synagoge, wo er die ganze Kindheit hindurch hingegangen ist, sein junges Erwachsenenalter. Er geht in die Synagoge zu den religiösen Leuten, die brav am Sabbat versammelt sind und in der Synagoge sitzen. Die, die mit ihm aufgewachsen sind. Die dasselbe Muster durchmachen jeden Sabbat. Selbe Ding. Ich denke, viele von denen gelangweilt vielleicht. Und da ist Jesus und da ist Autorität. Und da ist Leben in seinen Worten. Und die Leute sind berührt und die Leute geben Jesus Zeugnis. Da geht was ab. Da ist Berührung mit Gott da. Aber dann sieht, was dann passiert. Das zweite im Vers 22. Alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Soweit lief alles gut. Da ist was passiert. Da wurden Menschen geistlich berührt. Da waren Menschen in Touch, sage ich mal, mit dem lebendigen Gott. Und sieht, was dann passiert. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Der hier Joche oder Geschirre geschustert hat, gezimmert hat für unsere Tiere? Der vielleicht Möbel geschnitzt hat oder geholfen hat, unsere Häuser zu bauen? Ist das nicht dieser Jesus? Den kennen wir. Sohn Josefs, der mit uns hier in dieser Synagoge gesessen ist, so viele Jahre. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Seht ihr, was hier passiert? Jesus war ihnen nicht angenehm. Warum? Sie haben Anstoß genommen an der Menschlichkeit, Jesus. Ist er nicht der Sohn Josefs? Der Zimmermann? Der uns angeblich so vertraut ist? Ja, ziemlich cool, oder? Wenn das so wäre, was Jesus hier gesagt hat. Und erstmal hat sie es berührt. Wow, wäre das nicht super cool, wenn er dieser Heiler ist, dieser Befreier? Hey, das wäre cool, Jesus, was du so sagst, aber du? Bist nicht der Sohn Josefs? Bist du nicht einer von uns? Oh Mann, das wäre wunderbar, wenn du das tun wirst in unserem Leben, aber du? Was war das Problem hier? Problem der scheinbaren Vertrautheit. Wir kennen dich, wir sind mit dir aufgewachsen, wir sind mit dir einkaufen gegangen, sind mit dir in der Kirche gesessen, haben dich auf den Festen getroffen, haben dich beim Arbeiten gesehen. Hast immer einen guten Job gemacht, Jesus. War passabel und wir haben dich bezahlt. Scheinbare Vertrautheit. Vielleicht ist es ein Punkt, wo du bist. Vielleicht bist du mit Jesus aufgewachsen. Christlichen Familie, in der Gemeinde, christliche Eltern. Du bist vertraut mit dem Ganzen. Von klein auf Jesus, Jesus, Jesus gehört, biblischen Geschichten gehört, scheinbare Vertrautheit. Aber du hast dich nie wirklich bekehrt. Hast nie wirklich dein Leben ihm gegeben, nie wirklich Beziehung mit ihm begonnen. Kann das sein, ist das der Punkt, wo du bist in deinem Leben? Scheinbare Vertrautheit. Bist vielleicht vertraut mit Jesus oder mit Religion, aber kennst du ihn, hast eine persönliche Beziehung. Ich glaube, dasselbe kann passieren mit uns, mit den Nachfolgern von Jesus. Dass irgendeiner von uns, dass irgendein Christ Gottes Wort verkündigt, und da ist Kraft da in Gottes Wort und da ist Segen da. Und dann fangen wir an, den Botschafter zu analysieren. Er? Kann er mir was sagen? Ganz sicher wird Gott nicht durch meinen Ehemann zu mir sprechen, oder? Oder kann Gott durch meine Frau reden? Durch sie? Oder durch ihn? Der ist nicht Theologe. Der ist nicht studiert. Kann Gott mir was durch ihn sagen? Oder durch sie, die ist so ein bisschen seltsam drauf eigentlich. Und man, seine Haare sind ein bisschen zu lang. Kann der mir was sagen? Und wir fangen an, den Botschafter zu analysieren. Sind erstmal berührt von der Botschaft, von der Kraft von Gottes Wort. Und dann nehmen wir Anstoß an der scheinbaren Vertrautheit. Hey, denkt ans Alte Testament. Durch wen hat Gott zu Bileam gesprochen? Durch einen Esel. Gott kann jeden gebrauchen. Jedes Werkzeug. Aber der ist ja noch nicht mal eine Woche lang Christ. Kann Gott durch den zu mir reden? Absolut. Durch meinen Partner, mit dem ich vielleicht gerade Stress habe, kann Gott in der Situation durch den zu mir reden? Ja, wenn ich offen bin. Gerade in solchen Situationen. Oder durch diesen Prediger, der nicht besonders dynamisch ist, der für mich wie eine Schlaftablette wirkt. Kann Gott durch den zu mir reden? Ja, natürlich. Wenn du offen bist. Es ist Gottes Wort, darin liegt die Kraft. Und diese scheinbare Vertrautheit. Na, wir haben das alles kapiert, was mit der Person abgeht. Ist das nicht Josefs Sohn? Jesus war nicht Josefs Sohn. Er war Gottes Sohn. Sie haben ihn nicht wirklich so gut gekannt, wie sie gedacht haben. Und du kennst nicht die Beziehung, die jeder Christ mit seinem Schöpfer hat. Und wir sind so leicht kritisch. Und das Problem ist, dass genau das passiert, was mit diesen Leuten in Nazareth passiert, ist, da ist die Kraft Gottes da, da ist das Wort Gottes da, da ist ein Kontakt mit Gott da. Und dann schalten sie irgendwie um auf diesen kritischen Mod. Diese kritische Einstellung. Und fangen an, den Botschafter zu analysieren. Und weil sie den nicht ganz verstehen oder weil der ihnen nicht ganz passt, lehnen sie die Botschaft ab und machen zu. Und dieser Same, dieser geistliche Same, der durch das Wort in ihr Herz gepflanzt ist, wird gerade wieder rausgerissen. Sie werden bestohlen. Ist das euch schon mal passiert? Leute, lasst uns unseren kritischen Geist ablegen. Lasst uns alles prüfen am Wort Gottes, lasst uns die Botschaft prüfen, aber lasst uns nicht Anstoß nehmen an Botschaftern. Hey, wenn Gott dich anspricht, egal durch wen, dann nimm das, was Gott dir sagt und leg dieses kritische Denken ab. Wir sind so eingenommen davon, oft. Nimm das mit, was Gott dir gibt. Lass ihn nicht bestehen. Jesus kennt ihre Herzen natürlich und er sagt, ihr werdet jedesfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Beweis uns, dass du ein Arzt bist, das ist die Idee davon. Heil dich selbst. Andere kann er retten, sich selbst kann er nicht retten. Steig herab vom Kreuz, wenn du der Messias bist, das ist dasselbe Denken, ne? Beweis uns. Wenn Jesus das getan hätte, übrigens hätte er uns nicht erlösen können. Die haben nichts verstanden, die Leute. Ihr werdet zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Hey, du ein kleines Wunder, du einen kleinen Trick hier, dass wir sehen, wer du bist. Dass du wirklich heilen kannst, dass du wirklich befreien kannst. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst, alles, was wir gehört haben, das in Kapernaum geschehen sei, du auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Arzt, heile dich selbst, du musst mir beweisen. Du musst dir verdienen, dass ich dir zuhöre. Dass wir an dich glauben. Jesus war ihnen nicht angenehm. Warum? Es waren religiöse Leute. Haben sich viel darauf eingebildet, auf ihre Religion. Sie haben gedacht, wir Juden, wir sind die Auserwählten. Die Heiden, die nicht so sind wie wir, die sind eigentlich nur dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Das haben die wirklich gedacht. Aber wir sind die Auserwählten, weil wir sind Juden. Deswegen sind wir von Gott angenommen. Dieser Stolz. Kommt uns das bekannt vor? Wir sind Calvary Chapel Leute. Oh, ich bin katholisch. Ich bin evangelisch. Ich bin was Besonderes. Ich bin Jude. Ich bin Moslem. Was immer es ist. Aber es ist alles was anderes als ich bin ein Nachfolger von Jesus. Ich bin verliebt in ihn. Es ist alles Religiosität. Ich bin was Besonderes, weil ich bin katholisch, evangelisch, Calvary Chapel, was immer unser religiöser Trip ist. Leute, die Jesus zugehört haben, haben gedacht, dass sie durch ihre Religiosität sich den Himmel verdienen können und Annahme bei Gott. Einfach weil sie da sitzen und ihre Traditionen durchmachen. Die waren selbstgerecht. Und das ist der Grund, warum Jesus ihnen nicht angenehm war. Gegenteil, er war ihnen ein Anstoß. Was, er soll der Heiler sein? Er soll der Befreier sein? Ist er nicht der Sohn Josefs? Passt nicht in unser Bild? Wie? Sie wollten ihn nicht annehmen. Und wegen ihrer Religiosität haben sie nicht viele Wunder erlebt. Und sie haben Jesus nicht erfahren. Und ist es nicht ein trauriges Paradox, dass gerade religiöse Leute am wenigsten Erfahrung machen mit Gott? Ich bin 18 Jahre in die Kirche gelaufen, jeden Sonntag. Bin Gott nicht begegnet. Und es ist traurig, weil du denkst, aber ich bin doch. Ich bin Christ. Wirklich. Ich habe es an der falschen Sache festgemacht. Ich habe gedacht, okay, weil ich in die Kirche renne, weil ich versuche gut zu sein, das war die Botschaft, die ich in der Kirche gehört habe, wo ich groß geworden bin, sei ein moralisch guter Mensch. Nun klar hörst du, Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt, so abstrakt, so weit weg. Lag auch an mir, nicht nur an der Kirche, wo ich hingegangen bin. Aber daran hätte ich es festgemacht. Hey, ich bin doch Christ. Sicher wird Gott mich annehmen, weil ich habe niemanden umgebracht. Ich bin auch ein guter Mensch. Und genau dieses Denken, genau diese Selbstgerechtigkeit hat mich ferngehalten von Jesus. Trauriges Paradox, dass gerade die religiösesten Menschen, äußerlich religiösesten Menschen, will ich sagen, gerade die sind, die Gott am wenigsten erfahren. Und Jesus spricht hier Wahrheit zu ihnen. Er spricht Wahrheit zu ihnen über ihren geistigen Zustand. Und wisst ihr was, die mögen das nicht. Typisch für Religiöse. Was, wie kannst du zu mir über Bekehrung reden? Ich bin doch katholisch. Ich bin doch Christ. Und sie nehmen Anstoß daran. Das ist die Tradition, in der ich aufgewachsen bin. Das sind Dinge, die ich von manchen meiner Verwandten höre. Die kümmern sich null um Gott und das, was er sagt. Aber sie stehen auf irgendeiner Liste. Sie sind Mitglied in der Kirche. Aber wir sind doch. Und ich bin irgendwie der abgefahrene Spinner. mögen, nicht was Jesus sagt über ihren geistigen Zustand. Wie kannst du in Frage stellen, dass ich nicht gerettet bin? Oder dass meine Religion mich nicht rettet? Keine Religion rettet dich, eine Person rettet dich und das ist Jesus Christus. Aber sie nehmen Anstoß daran. Es so oft gerade die Religiösen sind die, die am heftigsten reagieren, wenn du ihnen die Wahrheit sagst. Sie sind ein Anstoß. Weil sie ihre ganze Selbstanstrengung und Selbstgerechtigkeit beleidigt. Und das tut Jesus. Weil er sagt, eure Selbstgerechtigkeit, eure guten Werke, eure Tradition, was immer ihr tut, um Annahme bei Gott zu finden, wo er denkt, es liegt in euch selbst, das ist wie ein beflecktes Kleid in Gottes Augen. Wie eine gebrauchte Damenbinde eigentlich, um es ins heutige Deutsch zu übersetzen. Ekelhaft, ja genau. Gerade im jüdischen Denken. Unrein bis zum Gehtnimmer. Das ist unsere eigene Gerechtigkeit. Wir brauchen Jesu Gerechtigkeit. Und Jesus versucht hier ihre geistige Wahrnehmung zu ändern und er versucht sie zu ändern. Und sie reagieren dagegen. Hey, lass uns in Ruhe. Wir sind zufrieden mit unserer bisschen Religiosität. Ich sitze eine Stunde Sonntagmorgens in der Kirche, im Gottesdienst. Dann gehe ich nach Hause und lebe mein eigenes Leben. Ohne dich, Jesus, lass mich in Ruhe. Ich will nicht Veränderung. Ich will nicht, dass du mit mir gehst eigentlich. Das ist mir zu nahe. Lass mich in Frieden. Will religiös sein. Will mich gut fühlen. Geistig fühlen. Selbst wenn nichts dahinter ist. Ist doch egal, ich will mein eigener Herr sein. Ich will so leben, wie es mir passt. Und Jesus zeigt ihnen aus der Schrift hier, dass sie nicht irgendwie eine privilegierte religiöse Position haben. Sondern er zeigt ihnen, was zählt, ist nicht Religiosität, sondern wirklich Offenheit Gott gegenüber und Vertrauen Gott gegenüber. Und er gibt ihnen zwei Beispiele. Vers 25, in Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidonia zu einer Frau, einer Witwe. In dieser Zeit der Hungersnot, der Prophet Elia kam zu einer Heidin. Und er hat sie herausgefordert. Großen Glaubensschritt. Gesagt, mach mir zu essen. Sie hat gesagt, ich bin gerade dabei, unser letztes Mahl zuzubereiten und dann werden wir sterben, mein Sohn und ich. Und Elia kommt zu ihr und sagt, aber mach mir zuerst was zum Essen. Oh, Riesenherausforderung. Gott zu vertrauen. Und sie hat es getan. War offen Gott gegenüber und Gott hat sie gesegnet. Eine Heidin. Keine von diesen Juden. Juden haben die Heiden Hunde genannt, wie gesagt. Die das Feuer in der Hölle am Brennen halten. Das ist der Zweck dafür. Aber diese Frau hat Gott gedient. Sie hat ihr Herz geöffnet. Obwohl sie nicht beim richtigen Verein war. Zumindest so wie die Geistlichen, Übergeistlichen damals gedacht haben. Zweite Beispiel, und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer, wieder ein Heide. Und wir wissen, der Naaman, der hat ein bisschen Entwicklungshilfe gebraucht, der war anfangs auch stolz und hat gesagt, oh, das soll mich heilen, als Elisa gesagt hat, geh einfach in den Jordan und tauch dich 7-mal unter, ich glaube 7-mal war es. Wirst gereinigt werden, haben wir nicht bessere Flüsse daheim, kann ich nicht. Und dann haben seine Knechte ihn überredet und haben gesagt, hey, versuch's doch. Lass dich drauf ein, auf das, was Gott sagt, durch den Propheten. Und er hat's getan und er ist gereinigt worden. Ein Heide. Diese Heiden, sie vertrauten Gottes Wort, sie wurden geheilt, sie wurden versorgt. Und sie haben Gottes Wunder und Gottes Wirken erlebt. Und seht die Reaktion dieser Religiösen dort in Nazareth. Anstatt die Wahrheit zu hören und Buße zu tun, was machen sie? Vers 28, und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Wie kannst du in Frage stellen, ich bin katholisch, wie kannst du in Frage stellen, dass ich nicht gerettet bin? Ich hack nicht auf den Katholiken rum, ist nur, weil das mein Hintergrund ist. Mein Bruder ist katholischer Religionslehrer, ich habe viele Freunde, die katholisch sind, die Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen. Ich spreche von mir selbst, von meiner Religiosität. Wie kannst du das fragen? Sie sind wütend, als sie das hören. Was Gott wirkt außerhalb von uns? Vielleicht mehr als in meiner Tradition? Wie kannst du das in Frage stellen, Jesus? Unseren geistigen Sonderstatus bei Gott? Wurden wütend, als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Ich war im Januar an dem Ort, wo das wahrscheinlich passiert ist, so ein steiler Abhang, eine steile Klippe, die da runtergeht in das Jezreeltal. Wollten ihn steinigen. Meistens haben sie die Leute von einer Klippe von der Schlucht runtergeworfen und dann Riesenstein nach. Mochten die Predigt nicht von Jesus. Leute, würdet ihr mir E-Mails schreiben, wenn ihr meine Predigen nicht mögt? Bitte keine Steine werfen. Hier eine aggressive Reaktion gegen den Prediger. Hat ihnen nicht gepasst, was Jesus gesagt hat. Aber es heißt von Jesus, er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging hinweg. Ich glaube, da war was Übernatürliches dran. Wie wir es im Alten Testament oft sehen, dass die Leute entweder verwirrt waren und sagten, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oder vielleicht, dass sie einfach blind geworden waren und nicht mehr gewusst haben, warum sie dort sind. Passiert euch das manchmal? Mir passiert das manchmal. Ich gehe in die Küche, um irgendwas zu holen und dann bin ich dort und stehe und denke mir, ach, was wollte ich jetzt? Warum bin ich da? Vielleicht ist es denen so gegangen, die standen da an dieser Klippe und sich überlegt, warum sind wir eigentlich alle da? Was wollten wir nochmal? Aber Jesus ging hinweg. Ist traurig, oder? Er ging weg. Ist dieser Fluch der scheinbaren Vertrautheit von religiöser Selbstgerechtigkeit. Leute waren nicht offen für Jesus. Bist du offen für Jesus? Warum bist du hier heute Morgen? Ist nur ein religiöser Trip? Oder lässt du Jesus in dein Leben sprechen? Lässt du seine Wahrheit dich verändern? Lässt du dich auf eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott ein? Das ist, was er für uns will. Gott lieben mit allem, was wir sind, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist, worum es geht. Jesus hat gesagt, such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wo ist das Reich Gottes? Reich ist seine Herrschaft, sein Herrschaftsbereich. Dass wir uns unter seine Herrschaft stellen, dass wir dem folgen, was er uns sagt. Wo ist das Reich Gottes gerade in deinem Leben? Stehst du unter seiner Autorität, unter seiner Herrschaft? Menschen in Nazareth haben Jesus versäumt, verpasst, was er tun wollte, weil sie zu religiös waren. Vers 31, lass uns weiterlesen. Und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Gerhard, wenn du die Folie anmachst, ich habe da ein Bild von Kapernaum, eine Stadt am Norden vom See Genezareth. Da ist eine Aufnahme, haben nur einen kleinen Teil davon ausgegraben, aber wenn ihr genau hinguckt, im Hintergrund hinten seht ihr die Synagoge. Vorne das Gebäude, was überdacht ist, ist das Haus von Simon Petrus. Ist auch unten nochmal ein Bild drauf, da haben sie natürlich eine Kirche drüber gebaut. Wie könnte es anders sein? Das war Kapernaum am See Genezareth. Das war das Zentrum von Jesus seinem Dienst, dort in Galiläa. Und wir sehen wieder einen Gottesdienst, der nicht langweilig war. Er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Seht ihr wieder, dass es das Wort war. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämonen hatte, und er schrie mit lauter Stimme Also hier haben wir einen Menschen, der von einem Dämon besessen ist. Ja, es gibt sie, die Bibel spricht von geistlichen Wesen, es gibt eine geistliche Welt, es gibt Engel, es gibt Engelwesen, geistliche Wesen, die von Gott abgefallen sind. Wir nennen die Dämonen, die Einfluss haben können in dieser Welt und das auch tun, Einfluss auf Menschen ausüben können. Sogar so weit gehen können, dass sie einen Menschen völlig in Besitz nehmen und ihn fernsteuern, sozusagen. Und sie können das tun, wenn Menschen sich ihnen öffnen. Wir können alle angegriffen werden, von außen sozusagen, und verführt werden. Diese Dinge, wir erfahren einen geistigen Kampf. Ich glaube nicht, dass ein Christ je besessen werden kann von so einem bösen Geistwesen, weil die Bibel sagt uns, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und ihr werdet gleich sehen, dass die Dämonen überhaupt keinen Wunsch danach haben, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, sondern im Gegenteil, haben Panik vor ihm. In Jesus haben wir die Loyalität gewechselt, in ihm stehen wir unter seiner Autorität. Aber Menschen können besessen werden von diesen geistlichen Wesen, wenn sie sich ihnen öffnen. Durch okkulte Praktiken, durch Meditationstechniken, wo dieses Bewusstsein erweitert ist oder verändert wird, durch Drogen, diese Dinge. Wie auch immer das passiert ist, hier haben wir einen Menschen, der unter der Kontrolle eines bösen geistlichen Wesens ist. Und er schrie mit lauter Stimme und sprach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Ihr habt die Filme gesehen. Ihr wisst, wie das abgeht. Er hatte eine gute Theologie. Übrigens, dieser Dämon, er wusste genau, wer Jesus war. Spannender Gottesdienst. War nicht langweilig. Plötzlich springt dieser Typ aus und fängt hier an. Schrie mit lauter Stimme. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Seht ihr die Autorität Jesu? Der hat hier nicht tagelang gebetet oder irgendwelche Formeln und vorformulierten Lossagegebete, irgendwas, bla bla bla, gemacht. Jesus sagt, raus mit dir, und der Typ haut ab. Keine Diskussion. Und seht wieder, es war Jesu Wort, was ihn vertrieben hat. Jesus sprach, und es geschah. Die Kraft in Gottes Wort. Jesus wollte nicht, dass dieser Dämon die Öffentlichkeitsarbeit für ihn übernimmt. Sagt, oh, der ist der Heilige Gottes. Das hat Jesus nicht nötig gehabt. Gesagt, hau ab. Und er war weg. Und Entsetzen kam über alle. Seht ihr wieder, die Realität von Gott ist durchgebrochen durch ihre Religiosität. Entsetzen kam über alle. Manchmal sind wir entsetzt über Gott, weil er so anders ist, als wir denken. So viel heiliger, so viel größer, weil er Dinge tut, die wir nicht erwartet haben. Sie sind entsetzt und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging aus in jeden Ort der Umgegend. Seht hier wieder, es war das Wort. Vollmacht und Kraft. Ich möchte, dass ihr den Kontrast seht zwischen den Religiösen in Nazareth und den Leuten hier in Kapernaum. Die haben ihn aufgenommen. Die haben ihn wiederholt eingeladen. Er hat hier an ihren Sabbaten gelehrt. Das heißt, er wurde immer wieder eingeladen. Und sie haben seine Befreiung erfahren, seine Autorität. Jesus kennt kein Ansehen der Person, das nur unter den Heiden wirkt, hier zur Zeit von Elia und Elisa, sondern er wirkt auch unter den Juden. Darauf kommt es nicht an, was unsere Religion, unser Hintergrund ist. Frage ist, sind wir offen für Gott? Bist du religiös oder bist du verliebt? Sie waren offen und sie haben erfahren, dass er Macht hat zu befreien. Ist das deine Erfahrung? Wie gesagt, es gibt viele Dinge, von denen wir Befreiung brauchen. Wir selbst ist das Erste, unsere Selbstsucht. Wir müssen immer wieder zu ihm kommen. Und wir dürfen zu ihm kommen. Und er will wirken, er ist lebendig. Bist du offen dafür? Als nächstes, kurz noch zum Abschluss, sehen wir die Macht und die Fähigkeit zu heilen. Vers 38, er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus Simons. Das kannst du heute auch noch besuchen, die Ruinen davon zumindest. Haus von Petrus. Die Schwiegermutter des Simon aber war von einem starken Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Petrus war verheiratet. Angeblich der erste Papst. Nach der Meinung mancher. Ich persönlich glaube das nicht. Aber er war verheiratet. Nichts mit Zölibat. Petrus nahm Jesus nach Hause, nach dem Gottesdienst. Hey Leute, das ist eine gute Idee. Nimm Jesus mit nach Hause. Nimmst du ihn mit? Ich glaube, es gibt viel zu viele Christen, die Jesus scheinbar in der Gemeinde zurücklassen. Tschüss Jesus, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Und in der Zwischenzeit lebe ich unter der Woche als gib's dich nicht und ich rede nicht mit dir und ich denke nicht an dich, ich tue mein eigenes Ding. Ich betrüge im Geschäftsleben wie auch alle anderen, die dich nicht kennen. Ich ignoriere dich in meinem Familienleben, in meinem Eheleben. Fernsehgott beherrscht die Abende wie bei den Heiden. Wir erfahren nicht seine Auferstehungskraft, sein Reden im Alltag. Wir leben aus eigener Energie. Wir haben ihn irgendwie zurückgelassen. Christsein bedeutet für uns Stunde am Sonntagmorgen, Gottesdienst. Ah, das ist traurig. Jesus will sein Leben mit uns teilen. Sind wir offen dafür? Ich hoffe, dass wir immer offener werden. Bitte nehmt Jesus mit, wenn er heute nach Hause geht, okay? Sonst verpassen wir wirklich, worum es geht. Das Treffen am Sonntag ist der Highlight, wo wir uns besonders erfrischen lassen, gemeinsam mit den Geschwistern. Wir können das genießen. Und ich glaube, jeder Christ sollte jede Woche im Gottesdienst sein. Wir lassen uns auch davon viel zu leicht abhalten. Und Hebräerbrief sagt uns, lasst uns das Zusammenkommen nicht versäumen. Lasst uns das zur Priorität machen. Oh, aber die Mama hat Geburtstag. Okay, dann feiern wir den Geburtstag nach dem Gottesdienst. Aber was noch viel wichtiger ist, nimmt Jesus mit nach Hause. 90% von unserem Leben, auch unserem Dienst, von unserem Einfluss, von dem, was wir tun als Christen, das findet daheim statt und in der Arbeit und in der Schule. Und Jesus will euch dort dienen und er will euch dort gebrauchen. Unser Gott ist kein Gott nur für Sonntage oder für Feiertage, sondern er ist ein Gott für den Alltag. Dort dürft ihr ihn erleben und es ist ein Abenteuer, mit ihm zu leben im Alltag. Er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus Simons. Die Schwiegermutter des Simon aber war von einem starken Fieber befallen. War denn eine heiße Sache auf sie? Geht euch das manchmal so? Ihr kommt nach Hause von einem Gottesdienst und es ist irgendwie heiß. Es geht heiß her. Vielleicht sogar auf dem Weg in den Gottesdienst. Sind das Zufälle? Ich glaube nicht. Ist umkämpft, geistig umkämpft diese Dinge. Aber seht hier, Jesus will bei dir sein, gerade in diesen Situationen, gerade in diesen heißen Alltagssituationen. Bist du offen für sein Wirken im Alltag? Und dann lesen wir, sie baten ihn für sie. Wieder, sie waren offen für Gott. Ich frage mich, wie viele von uns die Wunder des Herrn versäumen in ihrem Leben, schlicht und einfach, weil wir nicht zu ihm kommen, weil wir nicht offen sind. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Okay, Gott ist kein Selbstbedienungsladen. Er gibt uns nicht immer das, was wir wollen. Aber Gott ist ein Gott, der reagiert auf Gebet. Und hier ist die Schwiegermutter krank von Petrus. Ich muss eine Geschichte erzählen dazu. Passend wirklich dazu. Aber ich habe mich totgelacht diese Woche. Eine echte Lebensgeschichte. Ich habe mich mit dem Frank getroffen. Er war schon mal hier. Frank aus Vineland. In New Jersey, wir haben uns in München getroffen. Und er hat mir erzählt, das letzte Mal, als er hier in Europa war, da war seine Schwiegermutter, die mit ihnen gewohnt hat zu der Zeit, die war daheim, hat das Haus gehütet und auf den Hund aufgepasst. Die hatten so einen alten Hund, der schon ziemlich krank war, so eine alte Hündin, muss ich sagen. Und zu dem Zeitpunkt hat auch sein Bruder mit ihm gewohnt. Und er hat an seine Schwiegermutter gedacht und hat zu seinem Bruder gesagt, hey, kümmere dich um die alte Dame, während wir weg sind. Als sie nach ihrer Reise nach Europa wieder zurückgekommen sind, war der Hund da. Und Frank hat seinen Bruder gefragt, wo ist denn unser Hund? Und er hat gesagt, ja, du hast doch gesagt, kümmere dich um die alte Dame, während wir weg sind. Also ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Er hat sich um die alte Dame gekümmert. Hund war tot. Er hat sie von ihrem Leiden erlöst. Gott sei Dank war es der Hund und nicht die Schwiegermutter. Ha? Aber seht hier, sie baten ihn für sie und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber, wieder das Wort, das Jesus sprach, und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Das Wort Gottes wieder, sehen wir auch in Vers 41. Dämonen fielen auf, fuhren aus. Er bedrohte sie. Das Wort Gottes ließ sie nicht reden. Vers 43. Er sprach zu ihnen, ich muss auch in anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Das ist, was er getan hat, das Wort, das Evangelium. Es hat Kraft. Kapitel 5, Vers 1. Es geschah, als die Volksmenge ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören. Das war Jesu Dienst, das Wort, da war die Kraft drin. Vers 5 im Kapitel 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Hier, Vertrauen auf sein Wort, seine Verheißung, da geht was ab. Passieren Wunder, da passieren Heilungen. Schlüssel ist das Wort Gottes. Wie reagierst du auf das Wort, auf Gottes Verheißungen? Was tust du mit dem, was er sagt? Wie gesagt, es geht nicht um Religiosität, es geht um Hingabe, um Vertrauen, um Nachfolgen. Um eine Glaubensbeziehung, um eine Liebesbeziehung, um eine Hingabebeziehung. Und in dem Kontext passieren Wunder und Befreiung. Und dann lesen wir sie, die Schwiegermutter stand sogleich auf und diente ihnen. Das war die normale Reaktion auf Jesu Wirken in ihrem Leben. Leute, wir alle waren krank mit einer tödlichen Krankheit, der Sünde. Jesus hat uns geheilt. Unsere natürliche Reaktion sollte sein, es sollte vielleicht unsere Religion sein, dass wir ihm dienen, dass wir ihm danken, dass wir ihm preisen. Lebendige Gott tut Wunder und wir haben das erlebt. Aber echte Nachfolger sind nicht wundergeil. Es gibt Menschen, Christen, die eigentlich eher Wundernachfolger sind statt Jesus-Nachfolger. Die suchen das Spektakuläre, die suchen die Wirkung mehr als die Person Jesu, die Erfahrung mehr als die Person. Und das Traurige ist das, was mit der Zeit mit diesen Leuten in Galiläa passiert ist. Es gibt eine Form von Religiosität, die sehr wundergeil ist. Es geht um die Show, um den Kick und nicht um die Nachfolge von Jesus. Und in Matthäus 11 spricht Jesus zu diesen Städten. Da heißt es, er fing an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren. Die meisten Wunderwerke, und er scheltet sie, weil sie nicht Buße getan haben. Seht ihr, was da passiert ist? Die Leute sind wundergeil geworden. Oh, Jesus, deine Zeichen, deine Wunder. Ha, Erfahrungen. Übernatürliches. Und es gibt auch in christlichen Kreisen diesen Wundertourismus, wo Leute rumreisen, wo ist der nächste Kick, wo ist das nächste Ding. Aber das Problem mit diesen Leuten war, sie haben nicht Buße getan. Da war keine echte Hingabe, keine echte Hinwendung zu Jesus. Alles, was sie gesucht haben, war Wunder. Oh, 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 die große Show. Und Jesus sagt, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida, das waren Städte in Galiläa, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, in diesen heidnischen Städten, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, meinst du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Boah. Wieder, nicht Religiosität, sondern Beziehung. Nicht mal wundergeile Religiosität, sondern Beziehung. Als aber die Sonne unterging, brachten sie alle, die an mancherlei Krankheiten leiden hatten, sie zu ihm. War das Ende vom Sabbat, die Leute durften wieder reisen und sie brachten
alle Kranken zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hand auf und heilte sie. Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Leute waren wirklich offen für Jesus. Seht ihr den Kontrast zu den Leuten in Nazareth? Die haben sich hier auf Jesus eingelassen, sind zu ihm gekommen mit ihren Problemen, mit ihren Verletzungen, mit ihren Anliegen in ihrem Leben. Und sie haben Gottes Wunder erlebt. Kapitel 5 sehen wir das. Petrus reagiert auf das Wort Gottes und er wird gesegnet über seine Vorstellung hinaus. Aussätziger kommt zu Jesus und Jesus heilt ihn. Jesus sagt, ich will dich reinmachen. Das ist sein Herz. Freunde bringen ihren gelähmten Freund zu Jesus und Jesus heilt ihn. Jesus ist lebendig. Jesus will wirken in deinem Leben. Was willst du in deinem Leben? Was willst du in deinem Christsein? Willst du tote Religion oder willst du eine lebendige Beziehung? Wirst du dich auf Jesus einlassen diese Woche? Wirklich offen sein? Wirst du Gottes Wort lesen und hören? Und wie wirst du darauf reagieren? Wirst du religiös sein oder verliebt sein diese Woche? Das ist die große Frage. Vater, wir bitten, dass du uns in unserem Leben zeigst, was es persönlich für uns bedeutet. Jesus, du kennst unsere Tendenz, religiös zu werden, äußerlich irgendwas durchzumachen, Christ sein, zu spielen. Du kennst unsere Tendenz, unseres Herzens abzukühlen und irgendwie traditionell zu werden und gleichgültig zu werden. Nicht zu vertrauen, zumindest nicht dir, sondern uns selbst. Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns die Bereiche in unserem Leben zeigst, wo wir einfach Buße tun müssen. Und sagen müssen, Jesus, ich will wieder ganz neu offen sein für dich. Jesus, du bist mein Leben. Sei mein Leben diesen Tag, diese Woche, diese Stunde, diese Minute. Ich will mit dir rechnen. Jesus, lass uns begeistert sein von dir und dein Wort brennen in unserem Herzen. So wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus gesagt haben, brannte nicht unser Herz in uns, während wir mit ihm unterwegs waren und er uns sein Wort öffnete. Ich bitte dich, dass das mit uns passiert in dieser kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen.